Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
Er hat eine Atombombe unter das Gebäude gelegt, das Russland heißt. Und die ist dann explodiert. Wow. Was für ein Zitat. Von wem stammt dieses Zitat? Es stammt vom russischen Präsidenten Wladimir Putin. Aber über wen hat er es gesagt? Ist ja vielleicht noch spannender, ne? Wem unterstellt Putin, eine metaphorische Atombombe unter Russland gelegt zu haben, die dann explodiert sei? Das sagt er über seinen Namensvetter, Wladimir Iljitsch Ulyanov, den ihr aber alle unter einem anderen Namen kennt, nämlich als Lenin. Geschichtenumwobener Kommunist, Theoretiker und Revolutionär, Gründer der Sowjetunion. Das ist natürlich alles eine ziemlich personenkultige Vorstellung, ja, dass er das ganz allein gemacht haben soll, die Sowjetunion gegründet zu haben. Aber da sind wir eben schon bei einem ganz wichtigen Punkt. Denn wer war dieser Lenin wirklich? Ja? Was wird alles über ihn erzählt? Und hat er tatsächlich auch eine Atombombe unter Russland gelegt? Mit all diesen Fragen beschäftigen wir uns heute in einer Stunde History. Fragen über Fragen an Wladimir Iljitsch Ulyanov, a.k.a. Lenin, der nämlich vor genau 100 Jahren gestorben ist.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Matthias, grüß dich.
Moin.
Wir machen es diesmal ein bisschen anders als sonst. Wir gehen diesmal nicht zurück ins Jahr 1208 oder so und fragen uns, wo und wie Lenin geboren wurde und wie er großgezogen wurde, sondern wir fangen erstmal im Hier und Jetzt an, in unserer jüngeren Zeitgeschichte, Matthias. Denn dieser legendäre Lenin, der hat in Russland heute einen ziemlich schlechten Ruf.
Ja, und zwar ist das erstaunlicherweise heute schlechter als zuvor und es ist auch negativer als das von Stalin. Und sein politisches Vermächtnis ist eigentlich gar nicht so brutal und bluttriefend wie das von Stalin oder das von Putin. Der hat ja noch einige Zeit und könnte die beiden in Sachen Brutalität tatsächlich noch überholen. Aber trotzdem, 1989 haben noch etwas mehr als zwei Drittel der Befragten Lenin als herausragende Persönlichkeit bezeichnet. Das war zur Zeit der Sowjetunion und das ist heute wirklich anders.
Also nicht sonderlich beliebt, aber wie du gerade gesagt hast, Matthias, zu Zeiten der Sowjetunion war er schon ein Held, ihr großer Gründer.
Das kann man absolut so sagen. Er hatte einen großen Anteil am Gelingen der berühmten Oktoberrevolution von 1917. Die erste Revolution in Russland war 1905 gescheitert. Lenin war seinerzeit im Exil. Er kehrte dann nach Russland zurück, weil er glaubte, der Zar und das Regime des Zaren seien geschlagen und die werktätigen Massen seien bereit, die Bourgeoisie in Russland zu vertreiben. Das allerdings war wirklich eine Fehleinschätzung, denn Zar Nikolaus schlug sozusagen zurück. Er verkündete ein Reform Programm, das sogenannte Oktobermanifest. Das allerdings war nicht mehr wert als das Papier, auf dem es stand. Alles blieb beim Alten, jedenfalls bis 1917.
Jetzt sind wir doch richtig in eine Stunde History angekommen, gehen zurück ins Jahr 1208, Matthias, und fragen uns, woher stammt dieser Lenin eigentlich?
Naja, also er kommt aus der Wolga-Region. Er wurde im April 1870 geboren. Das waren wirklich sehr, sehr schwierige Zeiten. Das russische Zarenreich hatte gerade den Krimkrieg verloren von 1853 bis 1856. Zar Alexander reformierte daraufhin das Land. Er hob die Leibeigenschaft der Bauern auf. Er trieb eine Justiz- und Militärreform voran. Er hatte allerdings mit sehr großen Widerständen des Adels und der Großgrundbesitzer zu kämpfen. Aber es gab eine Aufteilung des Landes. Die Bauern erhielten Land und jetzt kommt aber der Haken daran. Sie mussten aber 49 Jahre lang an den Staat Geld bezahlen. Das Geld hatte der Staat vorher den Landbesitzern gegeben, damit die ihr Land abgeben konnten. Mhm. Also eine ziemlich verkruxte Angelegenheit und Lenins Familie stand dabei auf der Seite der Adligen. Sein Vater war an den Adelsstand erhoben worden, aber es gab ein Ereignis, das die Familie vor eine Zerreißprobe stellte.
Von der Geschichte habe ich, glaube ich, schon mal gehört, Matthias. Es geht um seinen Bruder, richtig?
Genau. Es geht nämlich um Lenins Bruder Alexander. Jener Alexander war Mitglied einer revolutionären Gruppe, die einen Mordanschlag auf den Zaren geplant hatte. Das Komplott flog auf. Alexander wurde verhaftet, vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt. Diese Hinrichtung fand statt am 20. Mai 1887. Da war Lenin gerade 17 Jahre alt, also ein wirklich einschneidendes Erlebnis. Aber trotzdem, der Familie blieb zwar der materielle Wohlstand erhalten, aber Lenin war von zwei Ereignissen besonders stark geprägt. erstens der frühe Tod des Vaters 1886 und dann eben die Hinrichtung seines Bruders Alexanders 1887.
Also der hatte ein echtes Päckchen mit sich zu schleppen, der junge Lenin, schon lange dann, bevor er zum großen Revolutionär wurde. Ein bewegtes Leben, auf das Lenin zurückschauen konnte, als er dann im Januar 1924 verstorben ist, also vor genau 100 Jahren. Veronika von Borries nimmt uns mit in die letzten Tage Lenins.
Wir können auch später weiterarbeiten, Genosse Lenin.
Nein, 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 schreiben Sie. Wo waren wir stehen geblieben?
Der Brief an die Delegierten des 12. Parteikongress.
Ja, ja. Bis wohin hatte ich Ihnen gestern diktiert?
Möchte diesen Kongress drängen, eine Reihe Änderungen an der politischen Struktur vorzunehmen?
Es ist kurz vor Weihnachten 1922, als in einer Villa in Gorki, das heute Nischni Nowgorod heißt, der Chef der Bolschewiken in einem Brief an die Kommunistische Partei Russland sein Testament schreibt. Es ist nicht das übliche Dokument, mit dem die Habseligkeiten unter Angehörigen und Freunden verteilt werden. Für so etwas hat Lenin keine Zeit. Er ist schwer krank. Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, ein Schlaganfall. Die Ärzte wissen nicht, was ihm fehlt. Er ist erst Mitte 50, aber sein Gesundheitszustand hat sich zuletzt rapide verschlechtert.
Ich glaube, dass die Stabilität unserer Partei sich um ein Tausendfaches erhöhen würde.
Ja, ja, da machen wir weiter. Also, Fortsetzung der Notizen. 24. Dezember 1922. Mit Stabilität des Zentralkomitees, von der ich oben gesprochen habe, meine ich Maßnahmen gegen eine mögliche Spaltung.
Lenin fürchtet um die Einheit der Partei. Nach einem extrem blutigen Bürgerkrieg liegt das Land am Boden, es herrscht Hungersnot. Und innerhalb der Partei gibt es heftige Diskussionen über den zukünftigen Kurs. Wie viel Zwang soll man ausüben, um aus russischen Bauern Kommunisten zu machen? Wie sieht eigentlich eine Regierung in einem kommunistischen Land aus? Braucht es überhaupt eine Regierung? Lenin glaubt, nur die Partei kann solche Fragen entscheiden und dafür muss sie geeint bleiben.
Ich glaube, die wichtigsten Faktoren für die Stabilität des ZK sind Mitglieder wie Stalin und Trotzki. Ich glaube, von dem Verhältnis zwischen ihnen geht die größte Gefahr für eine Spaltung aus, die vermieden werden kann. Und unter anderem diesem Zweck würde es meiner Meinung nach dienen, die Zahl der Mitglieder des Zentralkomitees auf 50 oder 100 zu erhöhen.
Das Zentralkomitee ist die oberste Führungsebene der Partei und damit die Machtzentrale des gesamten Landes. Das Komitee besteht 1922 aus einer kleinen Riege großer Egos und die größten unter ihnen sind Stalin und Trotzki. Beide haben sich im Bürgerkrieg und auch davor verdient gemacht. Trotzki als begnadeter Theoretiker, Redner und Organisator, Stalin als skrupelloser und zuverlässiger Mann fürs Grobe. Für beide zählen Menschenleben nicht viel. Und beide sehen den jeweils anderen als Hindernis auf ihrem Weg nach oben.
Machen wir Schluss für heute. Tippen Sie das ab und legen Sie es mir morgen zur Korrektur vor.
Gerne, Genosse Lenin. Und Genosse?
Ja.
Schonen Sie sich.
Ja, ja.
Bisher hat Lenin all die Egos gegeneinander ausbalancieren können. Aber er weiß, dass ihm das nicht immer gelingen wird. Stalin ist zwar loyal, aber als Generalsekretär hat er schon jetzt mehr Macht im Parteiapparat als irgendjemand sonst. Und das ist Lenin unheimlich. Persönlich steht Trotzki Lenin am nächsten. Aber in Lenins Augen ist er etwas zu verkopft und bürokratisch, um eine Arbeiterpartei zu führen. Auch die anderen Mitglieder des ZK kritisiert er in seinem Testament. Wenige Wochen, nachdem der Abschnitt über das ZK fertig ist, lässt er seine Sekretärin nochmal rufen.
Wir müssen dem letzten Teil noch etwas hinzufügen. Schreiben Sie, Stalin ist zu rücksichtslos. Und wenn dieser Fehler auch in den Beziehungen unter uns Kommunisten erträglich ist, so wird er ganz unerträglich im Geschäftszimmer des Generalsekretärs. Darum schlage ich den Genossen vor, einen Weg zu finden, Stalin von dieser Stellung zu entfernen und sie einem anderen Manne zu geben.
Dieser Wunsch Lenins wird nicht in Erfüllung gehen. Im Frühjahr 1923 erleidet er seinen dritten Schlaganfall, kann nicht mehr sprechen und ist gelähmt. Als er am 21. Januar 1924 stirbt, lässt die Parteiführung das Dokument in der Schublade verschwinden. Keiner will Macht abgeben, keiner will sich öffentlich kritisieren lassen. Kritik ist gefährlich. Vor Stalin und seinen Leuten fürchten sich einige schon jetzt, während andere denken, sie könnten den Genossen schon irgendwie ausboten und sich selbst an die Spitze setzen. Sie alle werden für ihren Irrtum mit dem Leben bezahlen. So wie Millionen Sowjetbürger, die nie die Chance hatten zu entscheiden, von wem sie eigentlich regiert werden wollen.
Veronika von Borries über Lenins Leben und seinen Tod und auch das Vakuum, das Lenin hinterlassen hat, für eine Stunde History. Und jetzt wollen wir in dieses Leben von Lenin nochmal etwas tiefer eintauchen. Und zwar mit Hannes Leidinger, Historiker, der zusammen mit seiner Kollegin Verena Moritz eine Lenin-Biografie geschrieben hat. Hallo, Herr Leidinger.
Hallo.
Hallo, grüße Sie. Heute würde man wahrscheinlich sagen, Herr Leidinger, dass Lenin einen multiethnischen Hintergrund hatte. Da kommt eine Menge zusammen. Ich versuche es mal aufzudröseln. Widersprechen Sie mir, falls ich was falsch verstanden habe. Aber aus der Familie der Mutter kommen sowohl deutsche als auch schwedische als auch jüdische Wurzeln. Und vom Vater kommt dann das Russische ins Spiel, aber sogar noch das Kalmückische. Da musste ich ehrlicherweise mal nachschauen. Die Kalmücken sind ein mongolisches Volk, das auch heute noch in Russland lebt. Also ziemlich viel Geschichte in der Familie Lenins. Die Frage ist nur, hat das auch Einfluss gehabt auf ihn?
Nicht wirklich.
Ja, das ist schon mal gut.
Also Lenin hat, das darf man nicht vergessen, das trifft eigentlich, also vor allem wenn es um den jüdischen Hintergrund geht, noch eher den Großvater und den Urgroßvater, die sich aber vom orthodoxen Glauben auch schon abgewandt haben. Für die Familie, sowohl väterlicher als auch mütterlicherseits, gilt die Assimilation in der russischen Kultur. Mhm. Und das schon deswegen, weil die Eltern, also sowohl seine Mutter als auch sein Vater, ganz stark im Bildungswesen engagiert waren. Man darf nicht vergessen, auch die Mutter war eigentlich ausgebildet dafür, im Lehrberuf tätig zu sein. Sie hat dann darauf verzichtet, wie so oft Frauen zugunsten des Mannes verzichten, gerade in dieser Zeit. Sein Vater Ilja hat dann aber tatsächlich auch große Karriere gemacht. Er kommt aus einfachen Verhältnissen. Also für Lenin ist die Bildung, die russische Bildung, das Eingehen in die russische Kultur, die Tradition einer starken Assimilation seiner Familie prägend. Okay. Die multiethnischen Wurzeln spielen keine große Rolle. Das zeigt sich dann später auch bei Lenins Verhalten. Er wird etwa Sonderwünsche des jüdischen Bundes innerhalb der Sozialdemokratie stark zurückweisen. Mhm. Erst später in der Nationalitätenproblematik muss er gewissermaßen konzilianter sein, vorsichtiger sein. Aber wenn es um die Partei geht, wenn es um sein eigenes Leben geht, dann spielen die Klassen, die sozialen Fragen eine Rolle, aber nicht die religiösen oder nationalen Wurzeln. Das ist bei ihm dann kaum mehr wahrnehmbar.
Sie haben ja diese Familiengeschichte gerade schon ein bisschen skizziert. Man könnte fast sagen, vom Tellerwäscher zum Millionär oder von mir aus vielleicht vom Leibeigenen zum Landadel. Also seine Eltern haben ja wirklich die Familie, ja, vielleicht ins russische Establishment gebracht. Kann man das so sagen?
Also es gilt sicher für die väterliche Linie, die aus sehr einfachen Verhältnissen kommt und dann innerhalb kürzester Zeit durch seinen Vater Ilja aufsteigt bis zum Staatsrat. Das ist dann auch mit dem Adelstitel verbunden. Damit gehört er ganz ohne Zweifel zur Oberschicht. Und er ist aber auch ein Mann, sein Vater Ilja, der sich also ganz dieser Aufklärung widmet, ganz dem Thema. Man spricht dann sogar dort, wo er arbeitet, etwa in Simbirsk, in den Gegenden, in denen er tätig wird, regelrecht von den Ulyanovern, also jenen Schülern, jenen Bildungssystemen, die von ihm ganz stark auch mitgeprägt sind. Und Lenin selbst wird das Lehrerhafte von seinen Eltern auch immer ein wenig als eigenen Charakterzug mitnehmen.
Die Mutter, haben Sie ja gesagt, eben auch Ausbildung zur Lehrerin gemacht. Das heißt, dieser Bildungs-Background, dieses bildungsbürgerliche Haus, aus dem er kommt, das prägt Lenin dann sehr, ja?
Unbedingt. Und zunächst in der ersten Zeit ist es ja auch so, dass Lenin, also Wladimir, vor allem einmal ein braver Schüler ist, so könnte man sagen. Er wird immer entsprechen, aber zunächst weist auch in der ersten Phase nichts jetzt auf ein revolutionäres Gedankengut hin. Es ist Diszipliniertheit angesagt und Vervollkommnung der Ausbildung. Mhm. Das ist das Thema.
Können Sie uns was über den Charakter von Lenin verraten, Herr Leidinger, zwischen bravem Schüler und Berufsrevolutionär?
Ja, wenn wir jetzt Lenin insgesamt als Charakter wahrnehmen wollen, ja, diese Diszipliniertheit spielt sicher eine große Rolle. Die Ordentlichkeit, das Leben am Schreibtisch, der Mensch als Lehrer, der gewissermaßen vom Schreibtisch auch die Welt wahrnimmt. Mhm. Man muss Lenin, wenn man Lenins Denken und Lenins Leben verstehen will, einfach ihn in Büchern wahrnehmen. Man hat zum Beispiel darüber gesprochen, ob er bei dem Landgut, das ihnen gehört hat, da in Samara, in der Nähe von Samara, ob er da mit den Bauern Kontakt hat. Na, auch die Bauern lernt er eher aus den Büchern kennen.
Okay.
Er doziert gerne, zunächst einmal den Geschwistern gegenüber. Also man kann ihn schon ein bisschen als diesen Schreibtischmenschen, also ein bisschen, sehr eigentlich als Schreibtischmenschen sehen. Ansonsten charakterlich früh wohl auch eine außerordentliche Emotionalität, Wutausbrüche, dann auch dadurch die Überlastung im Laufe der Zeit, Kopfschmerzen, ständige körperliche Beschwerden, ein Schwanken zwischen Aggression und Depression. Ein Mann, der nie ganz gesund ist und der wohl auch sehr früh schon möglicherweise mit sklerotischen Erkrankungen Probleme hat. Also letztlich auf die Dauer stellt sich die Frage, was hat Lenins Tod dann verursacht? War es das Attentat auf ihn, die Kugel, die dann stecken geblieben ist und sehr lange nicht entfernt werden konnte? Kann ein Thema sein. Man hat sogar von Syphilis gesprochen oder damals von Neurasthenie, einer Art von Burnout-Idee in der Zeit um 1900. Mhm. Das können alles Argumente gewesen sein. Im Wesentlichen ist es sicherlich so, dass auch Syphilis wurde gelegentlich diskutiert, dass die Angst bei Lenin selbst groß war, dass er wie sein Vater an Sklerosen leidet und sich damit auch immer wieder beschäftigt hat. Und es ist wohl auch so, dass er schon früher, als er von Schmerzen im Brustbereich gesprochen hat, wohl möglicherweise auch schon kleinere Schlaganfälle dann dabei waren nach der Machtergreifung, als der Anspruch an ihn natürlich noch größer war. Das heißt, er ist bereits gesundheitlich angeschlagen, er ist bereits ein schwieriger Charakter und das verstärkt sich nun mit den Anforderungen der Parteipolitik und schließlich der Machtergreifung.
Ein schwieriger Charakter mit krankem Körper, wie Sie beschreiben, Herr Leidinger, und irgendwie ein Schreibtischtäter, wenn man das vielleicht auch so ausdrücken
ein
möchte.
Wenig schon. Also ja. Sehr früh dieses Leben in der Theorie, in der Programmatik, Lenin-Biografie, das ist keine einfache Sache.
Das glaube ich Ihnen.
Wenn man ehrlich ist, dann muss man, um ihn zu verstehen, eben diesen Schreibtisch auch immer im Blick haben. Und dann beschäftigt man sich auch in erster Linie mit Theorien, mit Programmen, natürlich auch mit Parteistrategien, aber vieles, sehr vieles läuft da über Zeitungsartikel, über die Schriften von ihm, über das, was er sozusagen an Planspielen auch vorgibt. Der Mann, der dann in der Praxis steht, das ist ja nicht, dass da holt er sich andere Leute. Mhm.
Aber da würde ich doch vielleicht eine Episode nehmen, die ein bisschen was anderes erzählt, wo er mir, Herr Leidinger, wie ein Abenteurer vorkommt, wenn ich ans Jahr 1917 denke. Also bis dahin ist er ja in der Schweiz im Exil und kehrt dann nach Russland zurück, sozusagen ready to go für die Oktoberrevolution, und zwar auf abenteuerlichsten Wege. Würden Sie uns diese Episode mal erzählen?
Ja, das ist aber eher eine Ausnahme. Also Lenins Zug, außerdem plant er das ja auch sehr genau. Mhm. Er lässt sich ja nicht nur von diesem Exilkomitee, das zunächst die Rückkehr ins revolutionäre Russland aus der Schweiz für 400-500 Emigranten plant, sozusagen verwalten und organisieren und administrieren. Er nimmt selbst in die Hand. Er wird wieder planerisch tätig, denn ihm ist es ganz wichtig, dass diese ganze Zugfahrt ihn nicht zu nahe an die deutschen Behörden, an den Feind heranbringen. Er weiß, das kann ihn kompromittieren.
Mhm. Er bittet aber die Deutschen um Hilfe, ne? Er bittet Deutsche um
Natürlich.
Hilfe, nach Russland zu kommen.
Er bittet sie um die Hilfe, aber gleichzeitig will er haben, dass das neutral bleibt, also dass der Bereich, der Abteil als neutral gilt, dass auch der Kontakt nur über einen Schweizer Genossen hergestellt wird, damit es nicht direkt zu Kontakten mit den deutschen Stellen kommt. Richtig aber ist natürlich, dass die entsprechenden Offiziere teilweise direkt von Ludendorff kommen, dass das Auswärtige Amt eingeschaltet ist und dass es den Deutschen natürlich daran gelegen ist, destabilisierende Faktoren, Politiker nach Russland zu schicken, die dann auch den Gegner schwächen und einen Frieden, eine Niederlage Russlands herbeiführen können. Lenin hat damit auch kein Problem, denn sein Feind ist der Klassenfeind, ist die Aristokratie und die Bourgeoisie und damit ist das alte Russland auch sein Feind. Das ist eine Interessenskonvergenz, die für gewisse Zeit vorhanden ist, aber Lenin selbst bemüht sich schon während der Reise, diese Distanz besonders stark zu zeigen. An einer Kompromittierung, das weiß er, ist ihm natürlich nicht gelegen und genau das passiert aber trotzdem. Kaum in Russland angekommen, wird er gewissermaßen als russischer Agent gesehen. Man muss da wirklich dazu sagen, die Interessenskonvergenz zwischen Deutschland und Lenin gibt es, aber daraus abzuleiten, dass Lenin ein Agent der obersten Heeresleitung oder der deutschen Regierung gewesen wäre, ist absurd und gehört eigentlich auch ins Reich der Märchen und der Verschwörungstheorien. Lenin hat es benutzt, so wie es die Deutschen benutzen. Und dann geht es um ein großes politisches Spiel und die Frage, welche Ziele man weiterverfolgt. Und dieses Ziel ist die Revolution, die Weltrevolution und damit auch die Revolution in Deutschland. Also genau die Kooperationspartner, die Minister, die Generäle in Deutschland, die will er ja dann letztendlich letztendlich aus Deutschland auch hinaustreiben.
In diesem politischen Spiel war Lenin allerdings ausgezeichnet, muss man sagen, werden wir später auch noch diskutieren in einer Stunde History. Das war Hannes Leidinger, der zusammen mit seiner Kollegin Verena Moritz eine Biografie geschrieben hat über Lenin. Danke fürs Gespräch, Herr Leidinger.
Vielen Dank. Wiederhören.
Also Matthias, wir haben Lenin jetzt ziemlich gut kennenlernen dürfen, aber in dieser langen, zum Teil wilden Biografie gibt es eine Sache eben, die alles andere irgendwie aussticht. Du hast sie ja vorhin ja schon erwähnt, die Oktoberrevolution in Russland 1917, als deren Anführer er gilt und daher dann auch dieser Ruf als Gründer der Sowjetunion. Eine echte Kerbe in der Geschichte, die er da reingehauen hat, ne?
Das kann man wirklich wohl sagen. Für das russische Zarenreich war natürlich diese Revolution das Ende. Und es endete tatsächlich mit Mord und Totschlag in den Reihen der Zarenfamilie. Für das ökonomische System war es auch das Ende durch die Etablierung einer sozialistischen Planwirtschaft. Und auch das politische System des Zarenreiches war zu Ende durch die Bildung von Arbeiter- und Soldatenräten anstelle der Allmacht des Zaren. Das waren alles echt umwälzende Revolutionen. Und zwar im Sinne der Revolutionäre extrem erfolgreich, aber aus der Rückschau betrachtet natürlich auch eine der folgenreichsten Revolutionen der Menschheitsgeschichte.
Ich sagte gerade, eine Kerbe, die er da in die Geschichte gehauen hat, die Revolutionäre in die Geschichte gehauen haben. Und zwar nicht nur, würde ich sagen, Matthias, in die russische Geschichte, sondern auch in unsere europäische Geschichte, weil das wurde ja im ganzen Kontinent genau verfolgt, was in Russland vor sich ging.
Ja, und die Reaktion war natürlich ganz unterschiedlich. In Deutschland etwa frohlockte Rosa Luxemburg. Die im Januar 1919 entstandene KPD bezog sich ausdrücklich auf diese Revolution und das politische System der dann 1922 gegründeten UdSSR. Aber andere fürchteten sich, die Revolution könnte in europäischen Ländern eben Nachahmer finden. Also Jubel und Furcht war gleichermaßen vorhanden. Jedenfalls eine politische Entwicklung, die mittelfristig den Kontinent nachhaltig beeinflusste und zwar weit über die Sowjetunion hinaus.
Wenn man das Leben von Lenin sich jetzt also quasi mal als Kinofilm vorstellen möchte, ne, oder von mir aus auch als Theaterstück, dann hat er sich irgendwie sein großes Finale tatsächlich für den Schlussakt aufgehoben. Ne? Oktoberrevolution 1917, die Gründung der Sowjetunion dann in der Weihnachtszeit 1922 und eigentlich kurz danach, nur ein gutes Jahr später, im Januar 1924, sollte er versterben. Über Lenin und die Oktoberrevolution wollen wir jetzt nochmal sprechen mit Martin Aust von der Uni Bonn, der ein Buch geschrieben hat, eben mit dem Titel Die russische Revolution. Hallo, Herr Aust.
Hallo, Herr Dichmann, seien Sie gegrüßt.
Wir haben heute schon gehört, Herr Aust, dass Lenin ab 1907 ja gar nicht mehr in Russland war, sondern über Finnland dann letztlich in die Schweiz geflohen ist, da im Exil lebte. Aber ganz offensichtlich war er dann zum richtigen Zeitpunkt wieder zurück in Russland. Wie kam das?
Lenin hat sich ja seit dem späten 19. Jahrhundert in der revolutionären Bewegung beschäftigt. Er hat ganz maßgeblich den Flügel der Bolschewiki in der russischen Sozialdemokratie geprägt. Und es war schon seine große Lebenserwartung, dass er es nach Möglichkeit doch noch erleben dürfte, dass Zarenreich an ein Ende kommt, dass es eine Revolution in Russland gibt und dass man sich dann daran machen könnte, den Sozialismus aufzubauen. Er hat am Ende selber...
Also er war sozusagen in Lauerstellung. Ja, er hat darauf gewartet, zurückzukommen.
Er war in Lauerstellung, aber er war, wie viele andere, dann im Februar, März 1917 doch überrascht, dass Nikolaus II. Abdankte. Und als diese Nachricht dann um die Welt ging, da hat es ihn nicht mehr in Zürich gehalten. Da wollte er sich auch auf den Weg nach Petrograd in die Hauptstadt machen, um in das Geschehen einzugreifen.
Ich versuche mich jetzt mal ins Jahr 1917 zurückzuversetzen, Herr Aust. Ich bin, sagen wir, russischer Oppositioneller im weitestgehenden Sinne. Bin einer von vielen, der irgendwie will, dass es jetzt endlich ein Ende hat mit dieser Ungerechtigkeit des Zarensystems. Und jetzt kommt aber dieser Lenin zurück, der zehn Jahre lang ziemlich weit weg war. Da würde ich mir so denken, hey, was will denn der jetzt hier? Und was will der überhaupt hier sich so auch an die Spitze katapultieren? Also wie kam das damals an, dass er zurückkehrte?
Das hängt davon ab, in die Rolle welches Oppositionellen Sie sich versetzen.
Okay.
Wenn Sie ein Mitglied der Bolschewiki sind, dann gehören Sie zu denjenigen, die Lenin euphorisch am finnischen Bahnhof in Petrograd nach seiner Rückkehr begrüßt haben. Mhm. Wenn Sie zu anderen Oppositionellen gehören, zu den Liberalen oder zu den Sozialrevolutionären, die häufig mehr die Interessen der Bauernschaft als die der Arbeiterschaft vertreten haben, dann ist Lenin in der Tat eher eine periphere Figur, von der man nicht so recht weiß, was man von ihr denken soll. Und das ist ja auch nach dem Sturz der provisorischen Regierung durch die Bolschewiki im Oktober 1917 noch so, dass viele die Erwartung haben, dass diese Bolschewiki sich da nicht lange an der Macht halten werden und dass das alles ziemlich rasch vorübergehen wird. Am Ende hat es dann ja doch 70 Jahre gedauert.
Stimmt wohl. Aber also retrospektiv sprechen wir oft davon, dass er eigentlich der Anführer der russischen Revolution war, dass er an der Spitze stand. Aber das ist natürlich irgendwie eine retrospektive Beobachtung. Kann man das aus der Zeit heraus auch so sagen? Also, dass sein Einfluss wirklich so groß war in dieser Bewegung?
Wir müssen uns zunächst mal klar machen, dass wir es 1917 mit einer Vielzahl von Revolutionen zu tun haben. Mhm. Also das Ende
der Monarchie. Sonst kommt es ja auch nicht zum Bürgerkrieg anschließend. Ne?
Richtig. Das Ende der Monarchie im Februar, März 1917 hat mit den Bolschewiki und Lenin überhaupt nichts zu tun. Das hat etwas mit dem Parlament im Zarenreich zu tun, das unzufrieden ist mit dem Zaren. Das hat etwas mit dem Generalstab der Armee zu tun, in dem sich auch die Meinung durchsetzt, dass man diesen Krieg besser ohne Nikolaus II. Als mit ihm gewinnen können.
Den Ersten Weltkrieg, meinen Sie?
Ja, vollkommen richtig, also den Ersten Weltkrieg. Also an dieser Revolution, in der das Zarenreich zu Ende geht und dann neue Machtzentren entstehen, ein Rat der Arbeiter- und Soldatendeputierten, in dem sich der Protest der Straße bündelt und die provisorische Regierung, die aus dem Parlament hervorgeht, damit hat Lenin überhaupt nichts zu tun. Lenin hat auch nichts zu tun mit den zahlreichen nationalen Revolutionen. Also viele nationale Bewegungen, etwa die ukrainische, denken dann in diesem Frühjahr 1917 darüber nach, welchen Status von Autonomie sie in einem neuen Russland bekommen könnten. Und je mehr die provisorische Regierung diesen Wunsch ablockt, umso stärker wird dann der Wunsch nach Unabhängigkeit dieser nationalen Bewegung. Auch das sind Revolutionen 1917. Und da obendrauf kommt dann noch der Oktoberumsturz, den die Bolschewiki selber die große Oktoberrevolution nennen. Sie verhaften die provisorische Regierung in Petrograd, manipulieren die Versammlung des Arbeiter- und Soldatenkongresses in Petrograd so, dass es so aussieht, als hätten sie dort eine Mehrheit, und gründen dann darauf ihre Alleinherrschaft und nennen das große Oktoberrevolution.
Der Herr Lenin kommt bei Ihnen nicht so gut weg, Herr Aus. Also ich höre raus, er hatte mit vielem nicht wirklich was zu tun. Es gab einen Haufen von Revolutionen und die er dann später propagiert hat, die Oktoberrevolution, naja, das war vielleicht auch gar keine so richtig. Also wie beurteilen Sie den Mann?
Ich beurteile ihn als einen ausgesprochen zielstrebigen Pragmatiker, der zwar einerseits auch durchaus sehr ideologisch denken konnte und seine fest umrissenen ideologischen Zukunftsvorstellungen hatte, der dann aber in Momenten, in denen es um die Machtfrage ging, diese Ideologie auch zur Seite legen konnte, um die Macht aufzuheben. Und genau das geschieht im Herbst 1917. Die provisorische Regierung ist in einer riesengroßen Krise. Das Land bereitet sich auf die Wahl zu einer verfassungsgebenden Versammlung vor. Das ist schwierig, das musste mehrmals verschoben werden. Und Lenin erkennt dann, dass jetzt der Moment gekommen sei, in dem man sich diese Revolution aneignen könnte. Und er tut das mit großer Entschlossenheit. Und wenn man Personen in der Geschichte danach bewertet, inwieweit es ihnen gelingt, ihre eigenen Ziele zu erreichen, dann ist Lenin im Herbst 1917 und in den Jahren danach bis zur Gründung der Sowjetunion ein ausgesprochen erfolgreicher politischer Akteur. Mhm. Wenn man danach fragt, was diese Herrschaft der Bolschewiki dann für das Land, für viele andere Länder und für Europa insgesamt gebracht hat, dann ist die Bilanz natürlich erschreckend.
Sie haben ihn gerade einen Pragmatiker genannt. Da kommen wir vielleicht auch mal zum Vertrag von Brest-Litovsk. Also man muss sich ja vorstellen, dass diese Oktoberrevolution, Sie haben es ja gerade selber gesagt, mitten auch im Ersten Weltkrieg stattfindet. Russland kämpft auf Seiten der Entente gegen Deutschland. Und den Bolschewiki und Lenin fällt es jetzt quasi in den Schoß, mit Deutschland Frieden zu schließen in diesem Vertrag von Brest-Litovsk. Das ist eigentlich ziemlicher Wahnsinn, oder? So mitten im Krieg und quasi gerade nach Regierungsantritt?
Es ist eigentlich ziemlich schlüssig und zwar sowohl ideologisch als auch pragmatisch. Mhm. Ideologisch ist es schlüssig, weil Lenin von Anfang an, von 1914 gesagt hat, dieser Krieg ist ein Krieg der imperialistischen Mächte. Und da die Bolschewiki sich ja selber als eine Kraft begreifen, die den Imperialismus abschaffen wollen und die auf die sozialistische Internationale und die Weltrevolution abziehen, hat Lenin von Anbeginn seiner Rückkehr nach Russland Russland im April 1917 gesagt, wenn wir an die Macht kommen, beenden wir diesen Krieg. Also er löst ein Versprechen ein, das er gegeben hat. Also das ist die ideologische Seite daran. Und die pragmatische Seite liegt darin, dass es für ihn in der Tat wichtig war, diese Revolution im Innern in Russland abzusichern gegen die Weißen im Bürgerkrieg. Und da ist eine Konzentration der Kräfte nötig und das lässt es schlüssig erscheinen, zu sagen, wir konzentrieren uns darauf, uns im Innern gegen unsere inneren Gegner durchzusetzen.
Eine Sache noch, Herr Aust, wir haben jetzt 100-jährigen Todestag eben von Lenin. Es waren vor kurzem eben damit auch die 100-jährigen Jahrestage der Gründung der Sowjetunion und der Oktoberrevolution vor ein paar Jahren zugegebenermaßen, das ist noch nicht so lange her. Wie präsent ist das denn aber eigentlich im heutigen Russland? Also wie wird auf die Oktoberrevolution und Lenin heute so geschaut?
Also die Revolution selber ist gerade für Putin eigentlich ein unangenehmes Thema, das er beim 100. Jahrestag versucht hat, so klein wie möglich zu halten. Mhm. Also Putins große ideologische Erzählung ist ja die vom angeblich jahrhundertealten, jahrtausendealten, dann immer starken, immer großen russischen Staat. Und dann gibt es so einige Phasen in der Geschichte Russlands, in denen ist dieser Staat schwach und erschüttert. Das gefällt Putin nicht. Das wird unter dem Begriff schwierige Phasen in der Geschichte Russlands zusammengefasst und möglichst zur Seite gelegt. Das ist eigentlich nicht wichtig. Und hinzu kommt jetzt noch in der speziellen Situation, in der wir sind mit Russlands Krieg gegen die ganze Ukraine, dass Putin 3 Tage vor dem Angriff vom 24. Februar 2022 in einer langatmigen Fernsehansprache sich wieder auf das Feld der Geschichte begeben hat und dort die falsche These verkündet hat, erst Lenin habe ja mit seiner Nationalitätenpolitik bei der Gründung der Sowjetunion überhaupt die Ukraine geschaffen. Vorher habe sie gar nicht existiert. Und das zeigt noch einmal, wie sehr Putin hier auch die Revolutionsgeschichte verdreht, wie er die ukrainische Nationsbildung und die ukrainische Unabhängigkeitsbewegung von 1917 ignoriert, die ja in der Tat 1917-18 in dieser Revolution auch die Unabhängigkeit der Ukraine ausgerufen.
Eine dieser vielen Revolutionen, von denen Sie gesprochen haben.
Ja, genau.
Martin Aust war das von der Uni Bonn zur Geschichte der Oktoberrevolution Lenins bis heute ins heutige Russland 2024. Danke fürs Gespräch, Herr Aust.
Ganz herzlichen Dank.
Wir waren jetzt ja gerade schon mittendrin in einem für Russland sehr, sehr wichtigen und sehr, sehr bitteren Zeitfenster, nämlich in den Jahren zwischen der Oktoberrevolution und der Gründung der Sowjetunion, also zwischen 1917 und 1922. Matthias, denn die Sowjetunion tauchte da nicht quasi von heute auf morgen auf der Weltkarte auf, sondern sie wurde ziemlich mühsam und sehr blutig zusammengeschweißt.
Ja, es gab nämlich erstmal einen fürchterlichen Bürgerkrieg und es gab eben Nachwehen des Ersten Weltkrieges, an dem das zaristische Russland ja bis 1917 teilgenommen hat. Und spätestens im Frühjahr 1918 begann dann der Krieg in Russland zwischen den Weißen und den Roten. Die Roten, das waren die kommunistischen Truppen unter dem Befehl Leo Trotzkis, der später Widersacher Stalins war. Der hatte die Rote Armee Anfang 1918 aufgebaut. Und die Weißen, das waren konservative Antirevolutionäre, Kräfte mit sehr unterschiedlichen Zielen im Detail, aber jedenfalls mit großer Unterstützung aus dem Ausland. Dieser Bürgerkrieg endete 1922 mit der Einnahme von Wladiwostok durch die Rote Armee.
Man muss sich vorstellen, dass dieser Krieg ja in einem Land stattfindet, das sich parallel komplett verändern sollte, ne? Dass eine jahrhundertealte absolutistische Monarchie einfach so ablegte, also jede Menge Veränderungen ja erleben durfte, musste, konnte, sollte.
Ja, man kann sie gar nicht aufzählen, so viel waren es. Deswegen ist es eigentlich schon fast erstaunlich, dass überhaupt eine halbwegs stabile Ordnung aus der Oktoberrevolution hervorgegangen ist. Das Land war rückständig, es war agrarisch geprägt. 1920-21 gab es eine verheerende Hungersnot. Also musste eine neue, eine andere Ökonomie her und Lenin erkannte das und nannte seine Politik fortan neue ökonomische Politik. Und er setzte sie durch gegen den Widerstand der eigenen Leute, weil er teilweise liberalisierte und eben auch dezentralisierte. Gleichzeitig gab es Millionen von Analphabeten, also es musste eine Alphabetisierungskampagne her und das riesige Zarenreich, das bröselte an den Rändern auseinander und all das sollte in der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken zusammengeführt werden und wieder dazugehören. Das geschah dann Ende 1922.
Die wollen wir uns quasi frisch aus dem Ei gepellt nochmal genauer anschauen und zwar mit Susanne Schattenberg. die zur osteuropäischen Geschichte an der Uni Bremen forscht. Und ihr kennt sie auch schon aus einer Stunde History, denn sie war in Sachen Sowjetunion schon mal bei uns zu Gast. Hallo Frau Schattenberg.
Schönen guten Tag, Herr Dichmann.
Ich habe das heute schon mal gesagt, Frau Schattenberg, dass Lenin quasi ja als Gründer dieser Sowjetunion gilt. Mir erscheint das ein bisschen arg nach Personenkult, ne? Weil ein Mann allein kann so ein Weltreich gar nicht gründen. Und auch Ihr Kollege Aust hat da vorhin schon so einige Fragezeichen hintergesetzt. Aber helfen Sie uns mal auf die Sprünge. Welchen Anteil hatte er denn tatsächlich an der Gründung der Sowjetunion?
Also immerhin war er der Vorsitzende der Volkskommissarregierung, die sich in Russland gebildet hatte. Das heißt, er war der erste Mann dessen, was vom Russischen Reich noch übrig war. Und er war außerdem ja immerhin der Führer der bolschewistischen Partei. Mhm. Und in diesem Gremium der Volkskommissare, was nicht viel anderes ist als Minister, sie haben sich dann auch später wieder Minister genannt, war er die erste Stimme und gemeinsam ist dann aber beschlossen worden, tatsächlich wieder eine Union zu gründen, was durchaus umstritten war, weil Stalin vor allem die Idee hatte, man könnte doch sämtliche Gebiete, also vormals zarische Kolonien und jetzt neu unterworfen, doch auch direkt Russland einverleiben, sodass man wie vorher das Zarenreich jetzt wieder ein großes russisches Reich hat.
Okay, Lenin hat offensichtlich diese Idee einer Union bevorzugt. Kann man das nachvollziehen, warum?
Ja, es hat so ein bisschen einen erzieherischen Charakter tatsächlich gehabt, beziehungsweise er hatte dem Zarenreich ja sehr stark vorgehalten, dass es ein Völkergefängnis gewesen sei, wo sich eben die Völker oder Nationen, wie es die Bolschewiki genannt haben, wir würden es vielleicht heute eher Ethnien nennen, eben nicht frei entfalten konnten, sondern unter der russischen Knute gelitten haben. Und seine Vorstellung war jetzt so eine Mixtur aus Befreiung der Völker und gleichzeitig Erziehungsidee. Das heißt, diese Völker sollten dazu gebracht werden, sich zu modernisieren, zu zivilisieren, ihre eigene Kultur, Sprache, Wissenschaft und so weiter zu entwickeln, um dann aber letztlich zu erkennen, so war seine Vorstellung, dass sie im Sozialismus und unter den Bolschewiki am besten leben könnten.
Weil alles also andere wäre nicht so wunderbar, utopisch, schön, wie ein Leben eben in einer Sowjetunion praktisch.
Genau, also das war durchaus seine feste Überzeugung, dass der Sozialismus und zwar der bolschewistischen Prägung die beste Gesellschaftsidee und das beste Zusammenleben überhaupt für alle Menschen sein müsste.
Da sieht man dann eben auch nicht nur den Pragmatiker und Politiker, sondern auch den Ideologen und Theoretiker eigentlich in ihm, ne?
Auf jeden Fall. Das ist tatsächlich ein ganzes Gedankengebäude, das tatsächlich auch die Politik der 20er Jahre prägt. Der Versuch tatsächlich diesen neuen Republiken und selbst innerhalb Russlands den verschiedenen Völkern maximale Autonomie zu geben. Also tatsächlich, dass die ihre Sprache entwickeln, was gerade auch für die Ukraine der Fall ist. Also ukrainisch war ja vorher verboten, jetzt ist es sozusagen die erste Staatssprache in der Ukraine, dass entsprechend Sprachen, die vorher keine Schriftsprache hatten, auch eine Schriftkultur bekommen, eigene Wissenschaft, eigene Theater, eigene Literatur entwickelt wird und vor allem alle wichtigen Posten in den Verwaltungen, also in Staat, Wirtschaft, aber auch Kultur tatsächlich von Vertretern der jeweiligen Völker oder Nationen besetzt werden. Also das ist eigentlich schon ein sehr klares, deutliches, in vielen Teilen auch erfolgreiches Entwicklungsprogramm, von oben dirigiert, aber nichtsdestotrotz.
Klingt irgendwie auch offen und ich nenne es einfach mal menschenfreundlich. Und dann habe ich aber auf der anderen Seite beim Recherchieren hier einen Satz von Lenin gefunden, noch aus der Bürgerkriegszeit, eine Anordnung in örtliche Behörden, will ich mal zitieren, Frau Schattenberg, da heißt es, organisiert umgehend Massenterror, erschießt und deportiert die Hundertschaften von Prostituierten, genauso wie frühere Offiziere etc. Also war Lenin überzeugt davon, auch die eigene Bevölkerung zu terrorisieren?
Ja, wobei das für ihn dann in dem Moment sozusagen nicht mehr die eigene Bevölkerung ist, sondern er unterscheidet klar zwischen den eigenen Leuten, die für die Bolschewiki sind, und allen anderen, die für ihn dann automatisch Konterrevolutionäre, Saboteure, Diversanten sind. Und hier ist er absolut nicht zimperlich. Das heißt, hier ordnet er von Anfang an massiven Gewalteinsatz an. Und das ist Geiselnahme, Geiselerschießung, Einrichtung von Konzentrationslagern, nicht zur Massenvernichtung, wie wir das im NS kennen, aber eben um alle Konterrevolutionäre, die er dafür hält, tatsächlich zusammenzufärchen und gegebenenfalls dann auch erschießen zu können. Der Bürgerkrieg endet ja auch damit, dass er tatsächlich dann gegen die eigene Bevölkerung, das sind am Ende dann hauptsächlich entflohene Bauern, dass er gegen diese Artillerie, die Luftwaffe und auch Giftgas einsetzen lässt.
Wow. Wenn man diesen Terror nach dem Bürgerkrieg nimmt, den Bürgerkrieg selbst, haben Sie ja angesprochen, Frau Schattenberg, und vielleicht sogar noch den Ersten Weltkrieg damit zunimmt, muss dieses neue, junge sowjetische Russland nicht eigentlich total traumatisiert gewesen sein?
Ja. Anders kann man das sicherlich nicht sagen. Das sind erst 4 Jahre Weltkrieg und dann sind es 4 weitere Jahre Bürgerkrieg beziehungsweise eben Rekolonialisierungskrieg und eben Krieg gegen die Bauern. Also das Land liegt wirklich in Schutt und Asche, ist vollkommen verwüstet und entsprechend kommt es auch 1921/22 zu einer dramatischen Hungersnot mit mehreren Millionen Opfern. Man geht von bis zu 6 Millionen aus. Es kommt zu Kannibalismus. Und immerhin wird aber noch Hilfe von außen zugelassen. Also das ist das letzte Mal, dass die Bolschewiki zugeben, dass es eine Hungersnot gibt, weil sie dafür auch die Feinde, also konterrevolutionäre Saboteure, verantwortlich machen, aber eben entsprechend noch ausländische, gerade auch amerikanische Hilfsorganisationen ins Land lassen, um diesen Hunger zu bekämpfen.
Und mittendrin versucht man irgendwie einen Staat aufzubauen, wie es ihn noch nie zuvor gegeben hat. Ich meine, in der Theorie zu wissen, Frau Schattenberg, dass es in der Sowjetunion, Sowjet heißt ja Rat, überall Räte hätte geben müssen, also in den Fabriken, auf den Höfen, in den Gemeinden, die dann immer wieder auf die nächsthöhere Ebene von Räten Mitglieder entsenden, bis wir irgendwie praktisch ganz oben bei Lenin angekommen sind. Also das wäre ja ein wirklich komplett durchdemokratisierter Staat. Hat es das jemals so gegeben?
Nein. Also in Ansätzen ja, bis Lenin die Macht an sich reißt. Und das ist genau die, ja nicht Ironie, eher die Tragödie dieser Geschichte, dass tatsächlich nach der Februarrevolution diese Räte tatsächlich weitestgehend demokratisch entstehen. Vielleicht nicht unbedingt gewählt, aber einfach die Leute, die von der Straße dahin kommen. Und das ist nicht nur in Petrograd und Moskau der Fall, sondern auch sonst auf dem Land. Das heißt, die Leute kommen zusammen, bestimmen so einen Rat und fangen an, Politik zu machen. Dann gibt es einen ersten Rätekongress bereits im Sommer und Lenin stellt fest, dass diese Basisdemokratie tatsächlich nicht für die Bolschewiki stimmt, sondern dass hier in der Mehrheit andere sozialistische Parteien gewählt werden, die Sozialrevolutionäre und auch die Menschewiki. Und das alarmiert ihn und er sagt und sorgt dann auch dafür, dass unbedingt vor dem zweiten Rätekongress die Bolschewiki den Putsch durchführen müssen, um eben dieser Basisdemokratie letztlich die weiter zu verhindern und dafür zu sorgen, dass die Bolschewiki die Macht übernehmen. Und das ist eigentlich, wie gesagt, sehr bitter, weil der Staat heißt Räteunion, Sowjetunion, aber die Räte hatten dann ab der Oktoberrevolution, eigentlich war es ein Oktoberputsch, eben überhaupt nichts mehr zu sagen, sondern die Partei der Bolschewiki übernimmt.
Sie haben eben von der Tragödie gesprochen, Frau Schattenberg. Würden Sie so weit gehen zu sagen, wenn wir aufs heutige Russland schauen, war die Geschichte der Sowjetunion tatsächlich bis heute für die Russinnen und Russen eher das, eine Tragödie?
Das ist eine sehr...
Da könnte man wahrscheinlich ganze Bücher drüber schreiben. Tut mir leid für die Frage.
Ja. ich finde es auch schwierig, das so plakativ und unterkomplex dann darzustellen. Mhm. Was man sicherlich sagen kann, ist, dass es eine wirklich fast nahezu reine Gewaltorgie bis zum Tod von Stalin 1953 ist und eben keineswegs nur für die Russinnen und Russen, sondern gerade auch für all die anderen Ethnien, die eben dort unterworfen wurden. Also die 15 Sowjetrepubliken sind es ja dann nachher am Ende. Und hier nochmal ganz besonders für die Bauern, die tatsächlich als Menschen zweiter Klasse und letztlich wie Sklaven gehalten wurden, die hat es wirklich besonders schlimm getroffen. Und nach 1953, würde ich sagen, versuchen die alle folgenden Parteiführer eigentlich das Land wieder aus dem Schlimmsten rauszuführen und die Bevölkerung so auf ein Minimum von Lebensstandard zu bringen, auch wieder ein bisschen mehr Redefreiheit zuzulassen. Also dann wird der Terror abgeschafft, dann wird das willkürliche Erschießen abgeschafft, dann gibt es wieder so etwas wie Rechtsstaatlichkeit, jedenfalls eben keine Willkür mehr. Sodass sich eben dann doch sehr viele Menschen bis 1991 zum Zusammenbruch mit diesem Land arrangiert haben und gedacht haben, naja, man kann da irgendwie halbwegs gut leben, wenn man sich nicht mit Politik beschäftigt und nicht irgendwie sich mit den Bolschewiki anlegt.
Historikerin Susanne Schattenberg über die Geschichte der Sowjetunion in 1 Stunde History. Danke fürs Gespräch, Frau Schattenberg.
Sehr gerne.
Dieser Lenin, Matthias, was für eine Geschichte, eine Menge dazugelernt über ihn heute, haben ihn auch, glaube ich, ein bisschen auseinandergenommen. Und insofern kann man sich vielleicht auch erklären, dass sein Ruf so hin und her eiert. Ne? Also je nachdem, in welcher Zeit wir uns befinden, gibt es ein anderes Lenin-Bild eigentlich.
Ja, es gab ganz unterschiedliche Bilder. Es gab aber auch einen regelrechten Lenin-Kult. Er wurde zunächst einmal auf eine Linie gestellt mit Marx und Engels. Daraus entstand dann der Marxismus-Leninismus. Alle Menschen, die in der DDR zur Schule gegangen sind, die wissen ein Lied davon zu singen. Dabei wurde ausgeblendet der Terror unter Lenin, die Herausbildung einer Kaderpartei und die Bildung einer totalitären Gesellschaftsordnung. All das änderte eben nichts an einer öffentlichen Lobhudelei. Es gab und es gibt immer noch mehrere Dutzend Filme über Lenin und die Revolution oder über das Leben Lenins. Und das änderte sich eigentlich erst mit dem Untergang der Sowjetunion 1990. Da konnte man feststellen, dass in Russland die Sympathiewerte zurückgehen. In Finnland zum Beispiel wurden alle Statuen entfernt nach dem Überfall auf die Ukraine. Nur alleine und einsam in Gelsenkirchen-Horst wurde 2020 eine neue Lenin-Statue erhöht. Und zwar vor der Parteizentrale der marxistisch-leninistischen Partei Deutschland. Ganz kurz, MLPD.
Unter Umständen hat ja irgendwer aus der MLPD das heute hier gehört und fragt sich nochmal, ob das so eine gute Idee war mit der Lenin-Statue. Wir begraben Lenin heute jedenfalls, ein für alle Mal. Und Matthias und ich bedanken uns fürs Zuhören. Nächste Woche haben wir was ganz Feines für euch hier im Angebot. Wir starten nämlich mit unserer ersten 1-Stunde-History-Serie. 2024 wird es nämlich bei uns regelmäßig um große Herrscherinnen der Geschichte angehen und wir fangen an mit der Großmutter Europas. Bis dahin könnt ihr ja rätseln, wer das gewesen sein soll, die Oma Europas. Ich war es nicht jedenfalls, denn mein Name ist Markus Dichmann. Macht's gut, ciao.
Deutschlandfunk Nova. 1 Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.